uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
Heute Vormittag mit Anne Connelly. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen, Frau Köster.
Sie waren lange Zeit Top-Managerin in der Investmentbranche, waren Deutschlandchefin des US-Analysehauses Morningstar, eine der wenigen. Und Sie haben sich dann vor 4 Jahren selbstständig gemacht, und zwar mit einem Finanzportal speziell für Frauen und auch im Internet. Einmal gibt es die Fondsfrauen, ein Karrierenetzwerk und eine Internetseite Her Money. Wie ist denn Ihr persönliches Verhältnis zu Geld?
Mein persönliches Verhältnis zu Geld ist schön zu wissen, dass man klarkommt. Ja? Aber es ist nichts, was mich jetzt bewegt im Sinne von, ich brauche ganz, ganz viel, sondern ich bin da eher entspannt. Also mir geht es nur darum, Hauptsache man kann sein Leben gut bestreiten und ich kann mir die eine oder andere klischeebehaftete Handtasche oder Schuhe kaufen, dann bin ich eigentlich schon zufrieden.
Wo Sie gerade das Klischee erwähnen, unterscheiden Sie da auch zwischen einem männlichen und weiblichen Verhältnis zum Geld? Denn da gibt es ganz viele Klischees, dass die Frauen auch konsumieren, die Handtaschen kaufen, obwohl sie nicht brauchen.
Das ist richtig, wir kaufen öfter mal was wir vielleicht nicht brauchen, tun die Männer aber auch. Ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass wir, wenn wir etwas kaufen, was wir nicht wirklich brauchen, dann sollten wir uns das auch selbst finanzieren. Und ich glaube, da liegt ein Unterschied, dass manche einfach noch nicht so dieses Selbstverständnis haben. Und dafür setze ich mich ja heute eigentlich ein.
Das ist Ihr Credo. Sie sagen eben, Sie wollen nicht missionieren, aber jeder soll es selber regeln. Stellen Sie also fest, das ist in der Tat nicht so?
Das ist in der Tat leider so, wenn man sich auch die Zahlen in Deutschland anguckt, wie viele Frauen in Teilzeit arbeiten oder nicht arbeiten, wenn die Kinder kommen. Habe ich ja nicht erfunden. Und wenn Sie sich dann anschauen, was das bedeutet, nicht nur für Gehaltslücken, sondern auch für die Rentenlücke.
Das Risiko der Altersarmut, genau. Vor allen Dingen bei Frauen.
Genau, und das ist natürlich ein großes Thema. Und ich sage auch immer sehr gerne, das größte Armutsrisiko, das viele Frauen haben, insbesondere die nicht arbeiten und kein aktives Einkommen erwerben, ist eine Scheidung, wenn sie nicht entsprechend vorgesorgt haben. Und von daher bin ich sehr stark der Meinung, wie auch immer man das Lebensmodell bestreiten möchte, ich möchte niemanden sagen, du sollst jetzt zwingend arbeiten, 3 Kinder erziehen, durch die Welt jetten und dann noch zu Hause ein Essen kochen. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nur wenn ich mich entscheide zu arbeiten oder weniger zu arbeiten, muss ich wissen, welche finanziellen Konsequenzen das für mich hat. Das muss ich dann entsprechend auch vorsorgen, damit ich später nicht in die Altersarmut falle.
Das Verhältnis zu Geld, das wird ja geprägt. Glauben Sie, das ist auch eine Generationenfrage? Stellen Sie da Unterschiede fest?
Also ich denke mal, es kommt sehr viel darauf an, was einem auch zu Hause beigebracht wurde. Wir haben ja leider sehr wenig Bildung in der Schule zu diesem Thema. Ich hatte mal einen Chef, der hat zu mir gesagt, dass die Finanzbildung der Deutschen ist der Weltspartag.
Und es gibt Börsenspiele an den Schulen.
Richtig, ja, aber das ist in der Regel von dem Sparkassenkonstrukt geprägt, sprich von dem Spargedanken. Und ohne das jetzt zu verteufeln, aber das ist sehr, sehr deutsch. Und ich glaube, das ist schon mal das Erste, wo es einfach anfängt. Und wir sind halt bemüht, einfach zu sagen, es geht nicht nur ums Sparen, was die Deutschen sehr gut können, Männer wie Frauen auch, sondern dass es einfach auch um Investitionen geht, um Anliegen geht.
Es gibt ja ganz viele Klischees über die Finanzbranche. Zu unmoralisch, nicht familienfreundlich, männerlastig. Als ehemalige Top-Managerin in der Finanzbranche, unterschreiben Sie das oder sehen Sie es anders?
Ich würde mal sagen, viele dieser Klischees stimmen in der Tat, muss ich jetzt so zugeben. Sie ist in der Tat sehr männerlastig, das ist so. Familienfreundlich, ich denke, unfreundlich, da wird schon sehr viel getan mittlerweile, um diesem Image entgegenzutreten. Ich habe ja selber 2 Kinder, die inzwischen erwachsen sind und kann nur sagen, es funktioniert.
Sie haben aber, glaube ich, parallel weitergearbeitet.
Ich habe immer weitergearbeitet, ja, weil meine Kinder sind ja, wie gesagt, inzwischen erwachsen. Und als die klein waren, gab es auch noch nicht die Elternzeitregelung. Es gab auch nicht diese umfassende Betreuung, die man heute zumindest einen Anspruch darauf hat. Und mir war auch klar, wenn ich zu Hause bleibe, länger als 8 bis 10 Wochen, dann machst du keine Karriere. Und deshalb war für mich auch ein großer Motivator, weiterzuarbeiten. Ich war aber auch immer in Funktionen. Zum einen war ich damals in vertriebsorientierten Positionen. Und da haben sie schon sehr viel Kontrolle über ihre Zeit. Und ich glaube, viele Frauen verstehen es auch gar nicht oder sie schreckt das, weil sie denken, du musst viel reisen. Ja? Aber eigentlich hast du viel Kontrolle über deine Zeit und das hat mir das eigentlich ermöglicht.
Das ist schon mal ein Pluspunkt. Vielleicht listen Sie einfach bei all den Klischees mal auf, was spricht denn für die Finanzbranche?
Also der eine Punkt, den Sie eben erwähnt haben, war unmoralisch. Ich denke, man muss natürlich unterscheiden, wo wir in der Branche sind. Ich habe ja immer in der Investmentfondsbranche gearbeitet. Das sind ja in der Regel öffentlich zugängliche Aktienfonds, Rentenfonds. Und diese Produkte sind für mich überhaupt gar nicht unmoralisch, sondern eigentlich haben die ein sehr positiv besetztes Produktversprechen, weil sie uns ermöglichen, unsere Altersvorsorge zu finanzieren mit einem sehr kleinen Einsatz, finanziellen Einsatz und mit einem sehr hohen potenziellen Ertrag.
Da werden aber dennoch viele Menschen sagen, die sicherheitsorientiert sind, das Risiko ist mir da zu groß. Kommen wir aber auch im Verlauf der Sendung nochmal dazu. Wir wollen noch weiter über die Klischees sprechen. An Unis, unter anderem in Mannheim, wurden Studenten gefragt, die Wirtschaftswissenschaften studieren, wie sie das einschätzen, den Wettbewerb, den es eben auch in der Finanzbranche gibt. Mhm. Den wollen die Männer offensichtlich eher als die Frauen. Wie haben Sie das erlebt?
Das würde ich unterschreiben. Also diese Uni, ich denke, Sie zitieren die Fearless Girls. Das ist ja eine Studie, die wir von den Fondsfrauen vom Karrierenetzwerk in Auftrag gegeben haben, die im Übrigen von der Investmentfondsbranche sehr breit unterstützt und finanziert wurde, weil wir das als Fondsfrauen ja an sich nicht finanzieren konnten. Und das ist ein Ergebnis aus dieser Studie und das würde ich auch so unterschreiben, dass die Frauen einfach durch ihre, ich würde mal sagen, bedingt durch die Sozialisierung weniger gerne in Wettbewerb treten, weil das, was einem vermittelt wird von klein auf, ist, dass es natürlich angenehmer ist, wenn man hübsch aussieht und wenn man adrett ist und vielleicht umsorgend wirkt, als wenn man mit den Ellbogen ausfährt.
Ja, die Frauen wollen da ins Marketing, die Männer eher dann ins Portfolio-Management. Sie waren Deutschland-Chefin, haben aber auch im Marketing für Europa gearbeitet.
Genau.
Treffen die Klischees also auch auf Sie zu?
Ich nehme mich überhaupt nicht aus. Ich habe sehr lange, wie gesagt, die Geschäfte dort aufgebaut und geleitet. Da hatte ich auch sehr viel Freude daran. War ich die einzige Geschäftsführerin, also die einzige Länderchefin für Morningstar in Europa. Und dann bin ich ins Marketing gewechselt. Das stimmt. Das war aber dann eher ein Zufall, als dass ich das jetzt bewusst angestrebt hätte.
Warum haben Sie sich dann selbstständig gemacht mit den Fondsfrauen und Hermani mit dem Internetportal? Hatten Sie einfach keine Lust mehr?
Ja. Ich hatte, also würde ich so unterschreiben, ich habe sehr lange Konzernkarriere gemacht. Ich war ja davor lange auch bei einem Investmentfondshaus Pioneer, heute Amundi, tätig, erst in den USA und dann in Deutschland. Und ich wollte einfach nicht mehr in den Konzernstrukturen arbeiten. Das geht, glaube ich, vielen so. Und da ich eigentlich aus dem, mein Hintergrund ist Business Development, dachte ich mir, ich kann das, denke ich, auch alleine ganz gut und wollte einfach auch etwas bewegen. Und deshalb habe ich mich dann zu diesem Schritt entschlossen.
Es gibt Statistiken, die sagen, am Ende des Berufslebens haben Frauen gut die Hälfte weniger als Männer. Gilt das auch für die Finanzbranche?
Wenn die Frauen in der Finanzbranche Vollzeit gearbeitet haben, wage ich mal zu behaupten, dass es nicht gilt für diese Frauen. Die Frauen, die Statistiken zeigen ja auch, wir haben über 40% der Belegschaft ist weiblich, aber viele dieser Frauen arbeiten später in Teilzeit. Und das ist natürlich dann problematisch.
Das macht die unterschiedliche Bezahlung aus, wo es dann eben heißt, deutschlandweit bekommen die Frauen 21% weniger. Da muss man aber im Grunde einiges rausrechnen. Auf wie viel Prozent kommt man dann tatsächlich?
Gut, es gibt andere Statistiken, die sagen, der bereinigte Pay Gap ist 6-7%, also immer noch. Und diese 6-7% erklärt man dann mit den schwächeren Verhandlungstaktiken der Frauen. Das ist immer wieder bei der Wettbewerbsfähigkeit, die wir vorhin schon besprochen hatten. Das sind so Erklärungen, die angeführt werden. Ob das stimmt, lasse ich jetzt mal offen.
Sie wollen jetzt etwas bewegen im Verhältnis Frauen zu Geld. Wie gehen Sie das an? Sie haben das Karrierenetzwerk gegründet, Sie haben aber auch ein Internetportal gegründet, Hermoney.
Genau, und Hermoney habe ich gegründet, weil es mich halt sehr, sehr irritiert hat. Die Statistiken sind ja bekannt, haben wir eben schon zitiert, um zu schauen, dass Frauen in ihre Kraft kommen, was das Thema angeht. Und es gibt ja auch keiner, der den Schlüssel hat hierzulande, wie man die Frauen dazu animiert, sich um ihr Geld zu kümmern. Und mein Vorschlag ist halt Hermoney. Und da haben wir uns überlegt, dass wir über die Lebensphasen, also sprich Frauen da abholen, wo sie stehen, und dann da durchdeklinieren, was sind die mindestens die Dinge, die du tun musst, um deine finanzielle oder deine Vorsorge überhaupt in den Griff zu bekommen. Das ist mein Vorschlag.
Können wir Sie persönlich als Beispiel gerade mal nehmen?
Klar.
Wie alt sind Sie? Können wir das verraten?
Ich bin 53. Also, muss drüber nachdenken,
wenn ich schon so alt bin. Für die Lebensphase ab 50 schlägt dann Hermoney was vor?
Na, zunächst einmal sagen wir, du musst erstmal deine Existenzrisiken in den Griff kriegen. In meinem Alter sollte man das schon getan haben, sprich eine Berufsunfähigkeit, Haftpflicht und solche Themen. Dann sollte man sich um seine Altersvorsorge gekümmert haben. Aber selbst wenn man das noch nicht gemacht hat, ist es nicht zu spät. Da kann man verschiedene Dinge tun. Und man hat auch immer noch genügend Zeit, um sein Vermögen zu verwalten oder aufzubauen.
Nächste Lebensphase dann ab 60. Wie geht das weiter? Was schlagen Sie da vor?
Gut, dann haben Sie natürlich begrenztere Möglichkeiten, weil Sie dann schon in Renteneintritt kommen. Und dann empfehlen wir trotzdem, dass die Frauen nochmal genau hingucken, was sie eigentlich erwirtschaftet haben an Ansprüchen und dann zu schauen, wie der Rentenanspruch aussieht. Und Sie haben dann auch immer noch die Möglichkeiten, ein paar Stellschrauben zu drehen, aber die Luft wird einfach dann dünner, je älter man wird.
Heißt also dieses Klischee, wo man sagt, ja, in jungen Jahren vorsorgen ist das Wichtigste, damit man auch im Alter was hat?
Ja, absolut. Spare, wenn du hast, oder wie das Sprichwort geht. Also ich denke, das sagen wir auch, deshalb fängt das auch bewusst an bei den 20-Jährigen, weil je früher du dich kümmerst, umso besser. Das gilt natürlich einmal um Versicherungen. Je früher du einsteigst, desto besser sind dann auch die Tarife und weniger wird ausgeschlossen. Und das gilt auch für die Vermögensanlage.
Aber für viele trifft das natürlich dann nicht zu, dass sie eben das Geld nicht haben in den späteren Lebensphasen. Was ist dann noch möglich? Was schlagen Sie vor?
Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man nur auf den Staat angewiesen ist, weil das ist dann für viele, wenn sie keine eigene Erwerbsmöglichkeit haben, schwierig. Also wir empfehlen dann schon, dass man schaut, ob man vielleicht noch Teilzeitjobs annimmt, wenn man nicht mehr Vollzeit arbeiten kann oder möchte, um seine Rente aufzubessern. Ich glaube, das sind die wenigen Stellschrauben, an denen man da eigentlich dann noch drehen kann.
Wie holen Sie die Frauen denn direkt ab?
Zunächst einmal geht es um die andere Ansprache. Das ist, was ich vorhin schon sagte. Wir versuchen, die Frauen da abzuholen, wo sie stehen, nämlich mitten im Leben. Und versuchen nicht gleich zu sagen, das ist das beste Produkt und da bekommst du 10% mehr. Das motiviert die wenigsten Frauen.
Ich hatte aber auch noch kein Treffen mit Mädels, wo wir uns dann über die neuesten Anlageprodukte unterhalten haben. Wollen Sie da hinkommen oder
zum
ist das eine Utopie?
Es gibt es Mädels, die machen das. Es gibt ja auch Facebook-Gruppen, die über diese Themen diskutieren. Ich finde, es ist auch an der Zeit, dass wir da mehr drüber sprechen. Und ob wir das jetzt sexy finden, über Anlagetipps zu sprechen, das müssen wir dann selbst entscheiden. Aber ich finde, es gehört zur Selbstverständlichkeit dazu, dass wir über Geld sprechen.
Das heißt, es muss ein anderes Bewusstsein geschaffen werden. Daran arbeiten Sie.
Genau. Es geht darum, eine Bewusstseinsfindung. Und ich glaube, nur dann ist es auch möglich, eine Veränderung herbeizuführen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir erleben das auch durch die Leserbriefe, die wir bekommen, dass Frauen sehr wohl sich der Problematik bewusst sind und dann aber Unterstützung suchen, wie sie die nächsten Schritte gehen können.
Ist natürlich auch mit vielen Ängsten verbunden. Finanzkrise und Inflation sind die größten Ängste der Deutschen. Das liegt sicherlich auch daran, warum dann das Sicherheitsbedürfnis ein größeres ist und das klassische Sparen im Vordergrund steht, oder?
Das mag sein, aber ich würde das auch zurückführen darauf, dass wir hier in Deutschland keine flächendeckende Finanzedukation haben.
Bedeutet?
Ja, dass in den Schulen da wenig drüber gesprochen wird und wenn man es von zu Hause nicht mitbekommen hat, dann weiß man auch gar nicht, wie man damit umgehen soll, außer klassisch sein Geld, Sparbuch, sage ich jetzt mal überspitzt, zurückzulegen.
Wie sinnvoll sind die Investitionen, wenn es natürlich auch heißt, der nächste Börsencrash wird kommen?
Ja, der kommt sicherlich. Aber ich denke mal, wenn Sie Aktien haben oder Aktienfonds, ist das Risiko ja ohnehin gestreut, weil Sie nicht nur einen Wert besitzen, sondern mehrere. Und die Statistiken sprechen eindeutig für eine Anlage in Aktienfonds oder ETFs, sind ja auch sehr populär.
Weil die ETFs können Sie vielleicht mal kurz erklären?
Ja, die ETFs sind also die börsengehandelte Variante von Investmentfonds. Die orientieren sich an einem Index und werden nicht aktiv verwaltet, sondern sogenannte passive Investments, die also einfach blind, sage ich mal, kaufen, was in einem jeweiligen Börsenindex drin ist. Das ist der Unterschied zu den vielen Aktienfonds, die aktiv verwaltet sind.
Ihr erster Blick morgens, geht er auf den DAX?
Nö. Ich will jetzt nicht sagen, der geht in den Spiegel beim Zähneputzen. aber ich bin nicht so überzeugt, dass man so eine Anlage jeden Tag betrachten sollte. Ich glaube, das ist ein Fehler, weil gerade wenn Sie sich einen Fonds kaufen, dann sollten Sie einen längeren Zeithorizont mitbringen und dann nützt es Ihnen nichts, wenn Sie da jeden Tag draufschauen und sehen, wie das mal hoch ein bisschen runtergeht. Ich glaube, das ist eher ein falsches Signal.
Wie bewerten Sie die aktuelle Situation? Aufgrund der Globalisierung war der Wachstumsbereich in der Vergangenheit sehr groß. In instabileren Zeiten ist das Risiko größer?
Sicherlich ist die Volatilität, also die Schwankungsbreite, nimmt dann zu in Zeichen dieser Unsicherheit, politische Unsicherheit, wie auch aufgrund dieser Handelsspannungen, die wir weltweit sehen. Damit muss man rechnen. Ich glaube, wir haben eine sehr ruhige Phase gehabt an den Märkten, begünstigt durch verschiedene Faktoren. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass man fundamental mit so einer Anlage gut liegt, wenn man das für sich richtig einsortiert.
Sie haben das Finanzportal HerMoney gegründet. Das Geld für sich arbeiten lassen, das ist ja eine schöne Vorstellung. Genauso für Männer wie Frauen. Und Sie schließen die Männer ja sowieso auch nicht aus. Also da können natürlich beide Geschlechter was mitnehmen.
Das ist richtig. Ich glaube, wir haben auch 15% der Leser sind männlich. Aber wenn man sich umschaut, die gängigen Finanzpublikationen, die es gab, werden ja zu 85% von Männern gelesen. Und da muss sich die Branche schon fragen, ja, was machen wir falsch, dass wir nur die Männer anziehen? Und das war ja auch ein Grund für mich, HerMoney zu gründen, damit wir insbesondere die Frauen zu dem Thema ansprechen. Und gleichermaßen gilt das im Übrigen auch für mein Karrierenetzwerk. Das ist einfach nur für Frauen, aber definitiv nicht gegen Männer gerichtet, weil ich finde, es gibt genauso viele Männer, die nicht unbedingt die Oberkarriere machen möchten, sich aber aufgrund des gesellschaftlichen Drucks dann nicht wirklich trauen, ein anderes Leben zu führen. Und das finde ich ist sehr schade. Ich glaube, die Paare sollten das Leben führen, was für sie als Paar und als Familie funktioniert. Und wenn nun mal die Frau diejenige ist, die mehr Spaß dran hat, Karriere zu machen, wunderbar. Deshalb ist das ja auch kein schlechter Mann oder unmännlich. Ich glaube, das ist auch für mich ganz, ganz ein wesentliches Element. Das, was wir machen, ist für Frauen, aber nicht gegen Männer.
Ja, und das Bewusstsein, dass es eben nur miteinander geht. Und Genau. Wir wollten jetzt direkt mal einsteigen und ein Depot eröffnen. Was ist denn da Schritt Nummer 1?
Oh, okay. Das ist ja schon eine Weile her, dass ich ein Depot eröffnet habe. Da muss ich jetzt nochmal drüber
nachdenken. Sie wissen es hoffentlich noch.
Ja, zunächst also, es kommt ja drauf an, wenn Sie eine Aktie kaufen wollen oder ein ETF kaufen wollen, dann haben Sie natürlich heute die Möglichkeit, bei einer der vielen Direktbanken zu gehen. Oder heute gibt es ja auch Robo-Advisor. Dann müssen Sie sich erstmal ausweisen, ein Konto aufmachen und dann kann es eigentlich schon relativ zeitnah losgehen. Wir haben ja gerade bei HerMoney auch eine kleine Serie zu dem Thema. Eine unserer jungen Redakteurinnen probiert gerade mal ihren ersten ETF zu kaufen.
ETF ist ein Fonds, haben wir eben schon kurz darüber gesprochen.
Ja. Ein börsennotierter Fonds und den versucht sie gerade zu erwerben und es liest sich eigentlich wie ein Krimi und ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen.
Sie können es jetzt vielleicht einfach gerade mal schildern. Welche Schritte erlebt sie dort? Also sie versucht das erstmal und scheitert dann und wartet auch noch mal ein ganzes Jahr. Warum? Aus welchem Grund?
Na gut, sie wartet erstmal, weil sie natürlich weiß, das Bewusstsein ist da, sie sollte etwas tun und dann merkt sie aber, okay, ich muss vielleicht zur Post gehen und Postident verfahren, wenn ich eine Online-Bank habe. Und dann scheitert schon wieder da dran. Und dann kriegt sie jede Menge Post, dann verfällt ihr Passwort.
Also der bürokratische Aufwand,
genau.
Und eine Hemmschwelle.
Die Hemmschwelle ist dann schon mal da und dann fängt sie an und geht dann in die Tiefe und stellt dann natürlich fest, oh je, das sind Begriffe, mit denen habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Und wenn ich jetzt handle, dann welcher Handelsplatz ist denn jetzt relevant und wie ist das mit den Gebühren? Und dann gibt es also ein Ding nach dem anderen, durch das sie sich durchdekliniert und es ist sehr lesenswert und sehr lehrreich.
Wir steigen einfach mal weiter ein. Angenommen, das Depot ist jetzt eröffnet. Was ist dann der nächste Schritt?
Dann sollten Sie sich ein Wertpapier aussuchen. Entweder sagen Sie, ich kaufe mir Fonds, was wir eigentlich empfehlen, wenn Sie an Ihre ersten, sag ich mal, wenn Sie sich Ihre Füße nass machen sozusagen das erste Mal, dass Sie sich einen Fonds oder einen ETF kaufen.
Da gibt es mehr als 1500. Wie finde ich mich da durch den Dschungel zurecht?
Es gibt sogar mehr als 1500. Es gibt in Deutschland über 8000 zur Verfügung.
Ja, ich bin gestern auf die 1500 gestoßen, ja. Auf die ETFs, ja.
Ja, aber dann, wir empfehlen, dass Sie zunächst mal, wenn Sie anfangen, sich eher breit orientieren, dass Sie sich also einen breit gestreuten Fonds oder ETF suchen. Bei breit meine ich in der Regel ein weltweit aufgestelltes Produkt, das sich vielleicht an einem MSCI-Index zum Beispiel orientiert.
Das heißt, da steckt größere Sicherheit drin.
Genau, weil Sie diversifiziert sind, international und nicht nur auf einen Markt begrenzt sind, wenn Sie jetzt nur in Anführungszeichen in Deutschland investieren. Und das ist so, würde ich mal sagen, so das Grund.
Sie haben das Finanzportal im Internet HerMoney gegründet. Wir waren gerade dabei beim Aktienkauf, beim Fondskauf im Internet. Und es gibt ja viele Worte, die auch verwirren, wie beispielsweise die Performance Fee bedeutet.
Oh, okay. Die Gebühr, die erhoben wird für die Wertentwicklung des Fonds.
Ja, und die Verwaltungsgebühr muss ich wahrscheinlich vorneweg auch noch einrechnen.
Ne? Die zahlen Sie in der Regel auch fortlaufend, damit das hängt ja ein großer administrativer Rattenschwanz dran, wenn Sie einen vorhaben. Und das muss auch bezahlt werden.
Ja. Jetzt hatten wir uns dann entschieden, wonach gehen Sie bei einem ETF, beim Fonds? Sie sagten, wichtig ist, eine breit gefächerte Struktur dieses Fonds zu haben.
Genau, insbesondere wenn man das zum ersten Mal macht, dass man sich eher einen weltweit orientierten Fonds sucht, vielleicht ergänzt um einen, der eher in die Emerging Markets noch geht. Und dann, denke ich, hat man eine ganz gute Grundkomposition, vor allen Dingen, wenn Sie da neu sind und Sie wollen das auch besparen mit einem Sparplan. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, da anzufangen.
Und das ist natürlich auch wichtig, dass man erstmal vielleicht, wenn man damit beginnt, in kleinen Summen auch anlegt, ne?
Ja, ich glaube, wenn man neu ist, insbesondere auch für Frauen, die sich durch diesen Dschungel durchgewühlt haben, dann hat man auch ein besseres Gespür dafür, weil die Sicherheit kommt dann auch mit den Emotionen. Das ist auch mal wichtig, weil ich denke, Risiko muss gefühlt werden. Das können Sie nicht verstehen, sondern Sie wissen erst, was Risiko bedeutet, wenn Sie 10.000 Euro zum Beispiel angelegt haben und auf einmal steht da eine 8.000. Und dann haben Sie Risiko verstanden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, dass man sich da ein bisschen drauf einlässt, was das mit einem dann macht.
Und da wäre es aber vermutlich auch in den meisten Fällen richtiger, auch auf lange Sicht zu bauen und nicht dann wieder gleich rauszugehen, wenn die 8.000 dann da stehen.
Ja, das sowieso nicht, weil bevor Sie sich überhaupt für ein finanzielles Engagement jedweder Art entscheiden, sollten Sie Ihre Ziele definieren. Was möchte ich denn mit diesem Investment tun? Wie lange möchte ich investieren? Möchte ich für die Altersvorsorge sparen, auf eine Immobilie oder wie auch immer? Der Zeithorizont, und dann können Sie erst überhaupt bestimmen. Wenn Sie natürlich unter Zeitdruck sind und erwarten mit Ihren 10.000 Euro,
dann ist das keine gute Anlage.
Dann ist ganz schlecht.
Welche Anfangsfehler gibt es denn? Was erleben Sie da?
Also die meisten Frauen tun zunächst mal nichts. Und das ist natürlich der Fehler Nummer eins. Und ansonsten, glaube ich, wird man oftmals von so einer Euphorie mitgerissen und man legt dann Geld an und dann wird man hektisch, wenn eben das nicht gleich so läuft und nimmt sein Geld raus. Und dann sind viele verärgert, weil sie sagen, ach, ich habe das einmal gemacht mit diesen Fonds und dann habe ich da Geld verloren und dann lassen sie die Finger davon. Aber dann ist eigentlich Hausaufgaben oft nicht gemacht, indem sie nicht überlegt haben, was ist mein Ziel mit dieser Anlage. Und dann haben sie solche irrationale Entscheidung.
Schreckt es auch ab, der Gedanke, das auch verwalten zu müssen?
Ja, nicht jeder möchte das selbst machen. Ja, und deshalb von Hermanni sagen wir auch ganz klar, du solltest dich informieren, du solltest dich schlau machen, dass du Gespräche auf Augenhöhe führen kannst. Du kannst das selber machen, du musst aber nicht. Ja, es gibt natürlich auch Beratung, die man in Anspruch nehmen kann. Gibt es unter anderem auch bei uns auf der Seite Berater, die sich listen lassen. Aber ich denke, es gibt viele Wege auch hier zum Ziel. Und heutzutage, warum sollte ich nicht selbst ein bisschen was machen, selber investieren, vielleicht auch eine Beratung in Anspruch nehmen, weil es gibt auch komplexe Vermögenssituationen, entweder weil ich was vererben möchte oder geerbt bekommen habe. Da haben wir auch Leserbriefe häufig dazu, was soll ich denn damit tun? Und ich glaube, das kann man oft alleine dann gar nicht stemmen. So schnell kann man sich in Dinge gar nicht oft einlesen.
Wie ist denn eigentlich Ihr Interesse an Finanzthemen entstanden?
Ich muss sagen, das hat für mich eher einen persönlichen Hintergrund, weil ich in meiner Familie viele Frauen gesehen habe, die entweder mit Geld nicht umgehen konnten oder keines hatten oder in einer Abhängigkeit waren in einer Ehe. Und das hat mich immer sehr, sehr irritiert. Und deshalb war mir klar, das passiert dir nicht. Und so ist eigentlich meine Nähe zu Finanzen entstanden. Okay, meine Mutter hat auch im Versicherungsbüro gejobbt und mein Opa war Sparkassenbanker. Also vielleicht gab es da noch eine andere Vorprägung. Aber meine Motivation ist eigentlich hauptsächlich diese, dass ich von dieser Unabhängigkeit getrieben bin.
Ja, das heißt, es gab Abhängigkeiten von Ihrer Mutter beispielsweise.
Genau.
Was es in der Generation ja wahrscheinlich einfach auch früher sehr häufig gab.
Das ist richtig, das war in der Generation sehr häufig, aber ich wollte das für mich eben nicht. Und wir leben ja in einem Land, wo wir Gleichberechtigung haben, wo sie das leben können. Und das habe ich dann einfach auch gemacht.
Sind Sie denn gleichzeitig auch ein Zahlenmensch?
Nö. Also in Mathe hatte ich, wenn es gut lief, eine 4. Und von daher habe ich jetzt nicht die typische Finanzkarriere, dass ich jetzt das Mathematikhirn bin. Aber das ist vielleicht auch symbolisch für das, was es in der Finanzbranche braucht. Du musst nicht unbedingt der Mathe-Crack sein. Ein Dreisatz zu beherrschen ist natürlich hilfreich und ein paar Basics. Aber ich glaube, diese Finanzbranche birgt auch viele interessante Sachen, wenn sie kein Zahlen-Crack sind.
Sie sind aber nicht direkt in die Finanzbranche, sondern Sie haben erstmal Industriekauffrau gelernt. Sie kommen aus Hessen, aus der Nähe von Fulda.
Genau, ich habe erstmal Industriekauffrau gelernt und dann hat es mich in die große weite Welt gezogen. Mein langjähriger Ehemann war ja auch Amerikaner und wir haben lange in Boston gelebt. Und in Boston bin ich dann eigentlich in die Finanzbranche gekommen und habe mich damals vorgestellt bei einem Unternehmen namens Pioneer, heute Amundi, und wusste gar nicht so richtig, was ein Investmentfonds ist. Und dann hat man mir das im Vorstellungsgespräch erklärt. Das war ja noch pre-Google, das konnten sie ja noch nicht googeln. Und dann habe ich dort ein Trainee-Programm gemacht, weil die mir sagten, dass ich da nichts davon verstehe. Das wäre jetzt nicht so wichtig, das würde man mir alles beibringen. Und so war es auch. Und in diesem Trainee-Programm wurde dann wirklich meine Faszination für Anlage, für Börse, für Aktien und für diese Themen geweckt. Und diese Faszination habe ich eigentlich bis heute.
Hat sie in Amerika, haben Sie da gleichzeitig auch einen anderen Umgang mit dem Thema Geld gespürt?
Ja, absolut. Also wir haben ja hier in Deutschland dann doch ein bisschen andere, auch vielleicht eine neidgeprägte Kultur. Und dort wird auch selbstverständlicher über Geld gesprochen. Im Übrigen ist es dort auch selbstverständlich, dass man Aktienfonds oder Aktien kauft. Da herrscht eine andere Kultur, was natürlich auch durch die staatlichen Systeme bedingt ist und durch auch das langjährige Bankensystem, was in den USA vorherrschte. Es gab ja ein Trendbankensystem. Also es gibt viele Gründe, warum das anders ist. Aber ja, ein ganz anderer Zugang zum Geld.
Es klingt nach einer Karriere, wo Sie sich klassisch hochgearbeitet haben. Sie wurden dann Deutschlandchefin des Analysehauses Morningstar. Sie waren dann europaweit für das Marketing auch zuständig.
Ja, wenn man das so will, dass es hochgearbeitet ist. Ich habe das jetzt gar nicht so als traumatisch empfunden. Für mich war klar, ich möchte das. Und du bist natürlich dann immer gewissen Widrigkeiten ausgesetzt. Das ist normal. Aber ich hatte dann auch einen tollen Chef, der mich zum Morningstar gebracht hat. Der fand, dass die Tatsache, dass ich eine Frau und zwei Kinder bin, ein Riesenkriterium ist, für ihn mich einzustellen. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, okay, not the prevailing view in the German business community. Das ist nicht die normale Ansicht in der deutschen Business-Gemeinschaft. Aber ihm war klar, diese Frau kann viel leisten.
Sie haben damit mit einer Familie auch gleichzeitig ein Logistikunternehmen.
Genau. Und der wusste, die ist leistungsbereit und die hat nicht viel Zeit. Also wird die ihre Ziele erfüllen. Und er hatte recht.
Was hat sich denn im Umgang mit Geld in den vergangenen Jahren bei Frauen verändert? Da haben Sie ja auch einen guten Blick drauf.
Ja, ich denke, dass heute das Bewusstsein, insbesondere bei den jüngeren Frauen, da ist, dass sie etwas tun sollten und dass sie das auch tun. Sehen wir ja an dem Zuspruch, den wir haben für die Seite und Veranstaltungen, die wir gemacht haben mit unserem Partner Brigitte zum Beispiel. Also das würde ich sagen, hat sich verändert. Und auch die Tatsache, dass auch kein Geheimnis mehr, dass sich am Sparbuch nicht wirklich viel zu holen ist und dass man sich da gescheite Alternativen anschaut.
Ja, mit Zinsen kommt man nicht mehr weit. Aber gibt es dennoch auch, wir haben ganz zu Anfang auch über Klischees gesprochen, Sie haben gerade gesagt, Sie machen Veranstaltungen, sind bei Veranstaltungen Klischees, die Sie noch erleben?
Das ist leider oft der Fall. Ich hatte gerade die Tage noch ein Erlebnis, ein Gespräch mit einem prominenten Banker, wo wir sprachen über Veranstaltungen, die sie für Frauen machen. Und er mir stolz berichtete, ja, wir machen das. Und dann sage ich, was habt ihr denn da gemacht? Und dann hieß es, ja, wir haben eine Weinverköstigung gemacht. Okay, alles klar. Da fehlte der Inhalt und das ist für mich eine Sache, wo ich sage, da nehmen wir die Frauen nicht wirklich ernst. Ich denke, man kann Wein verköstigen. Das ist, finde ich, eine wunderbare Sache an sich. Aber man sollte schon mehr Inhalte transportieren und den Frauen da auch deutlich mehr Interesse zutrauen und zusprechen. Und ich glaube, daran mangelt es bei manchen, dass man die Frauen nicht wirklich ernst nimmt so, ja, und irgendwas mit Pink macht und mit Kunst und mit Häppchen.
Ja. Das ist dann zu simpel gedacht, ja. Genau. Und gleichzeitig wollen sie nicht belehren, sondern einfach auch Interesse und Lust wecken. Können Sie den Spaß auch mal erklären, den Sie auch in der Finanzwelt haben? Und wenn Sie eine Anlage gehabt haben, wie viel Spaß das machen kann, wenn dann auch die Renditen kommen?
Also für mich ist ein ganz wesentlicher Treiber, dass wenn ich eine Anlage habe, sagen wir jetzt mal einen Aktienfonds oder ein ETF, dass das, was dort passiert, das sind ja Wirtschaftsunternehmen. Und ob ich jetzt etwas trinke, etwas fahre, ja, auf etwas schlafe, das wird ja von Unternehmen produziert. Und das macht für mich eigentlich Faszination aus, dass das keine Börse oder Aktien ist, nichts, was in Isolation passiert, sondern das ist in unserem Alltag. Und das ist eigentlich was mich daran fasziniert in den Anlagen, die ich auch habe. Und da setze ich dann auch bewusst für mich Akzent und gucke mir vielleicht auch mal ein Unternehmen aus, was ich spannend finde und beobachte das dann.
Wie wichtig ist Ihnen auch die Nachhaltigkeit bei Unternehmen? Man leistet da ja auch einen gesellschaftlichen Anteil.
Das ist ein ganz elementarer Punkt, über den wir überhaupt noch gar nicht gesprochen haben, der vielen Frauen auch sehr wichtig ist, Nachhaltigkeit. Und das kann man ja sehr vielfältig interpretieren. Es geht ja nicht nur um Umweltschutz, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, sondern für mich geht es auch um nachhaltige Unternehmensführung. Das ist auch etwas, was ich mit meinen Fondsfrauen mache, dass wir divers geführte Unternehmen haben.
Wenn man weltweit guckt, auf Menschenrechte beispielsweise.
Es gibt ganz, ganz viele Themen, aber wenn man es auf die Unternehmen runterbricht, denke ich, ist wichtig, dass die gut geführt sind, dass eine Durchlässigkeit ist, nach oben auch, weil nur so wird ein Unternehmen Unternehmen auch dauerhaft erfolgreich sein. Und es gibt ja auch Studien, die sagen, wenn sie divers geführte Teams haben, ist es eine bessere finanzielle Performance für ein Unternehmen. Und deshalb arbeite ich auch daran im Rahmen der Fondsfrauen.
Was ist das Thema, woran Sie gerade arbeiten?
Für Hermanni. Für Hermanni haben wir gerade eine neue Seite gestartet, um halt Events anzubieten, die nicht nur Weintastings machen. Da arbeiten
den
wir
Inhalt
gerade
zu
daran,
kombinieren.
Zum Beispiel. Genau, dass wir den Inhalt kombinieren, dass wir den Frauen auch physisch näher kommen. Wir bekommen viele Leserbriefe, aber dass man auch sich dann persönlich trifft und austauscht. Wir Frauen mögen das, um das Fachwissen noch mal ein bisschen zu vertiefen und in die Aktion die Frauen zu bringen.
Dann alles Gute dafür. Ja. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Danke, Anna hat Spaß gemacht.
Eins gehört. SWR.